ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler über militärische Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über Hintergründe und Folgen, auch beispielsweise die Bundeswehr betreffend. Tag, Herr Bühler, Tag immer noch nach Hamburg.
Ja, grüß Herr Deisinger.
Heute soll es unter anderem um die angedachte Bundeswehrreform gehen. Davon sind ja die Offiziere, die Sie in Hamburg im Generalstabslehrgang haben, also Sie helfen ja dort bei der Ausbildung, ganz direkt betroffen. Ist denn diese Reform dort hin und wieder auch Gesprächsthema, vielleicht sogar Diskussionsthema, oder sagt man sich im Wesentlichen, naja, wir sind halt Militärs, wir nehmen es, wie es kommt, so wie es uns dann irgendwann verordnet wird?
Nein, letzteres eher nicht. Sicher wird man sagen, wenn es dann entschieden ist, natürlich unterstützen wir das. Aber es hat schon jeder auch seine Meinung dazu und jeder ist interessiert daran. Aber während dieser Übung kann es auch kein großes Gesprächsthema sein oder gar Diskussionen auslösen. Dazu sind die viel zu sehr beschäftigt. Aber so am Rande kriegt man das schon mit.
Ja, der Zeitrahmen viel zu eng gestrickt dort. Aber damit haben wir ein Thema der heutigen Folge benannt. Ansonsten schauen wir natürlich auf die aktuelle militärische Lage in diesem Krieg, auf ein paar aktuelle Meldungen dazu. Und wir beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Dem Hamburg-Aufenthalt von Herrn Bühler ist es geschuldet, dass wir wieder am Abend aufzeichnen. Es ist Donnerstag, 14. März 2024, kurz nach 19 Uhr. Veröffentlichung der Folge dann wie immer in der ARD Audiothek und auf all den anderen Plattformen am Freitag, 15. März. Herr Bühler, in Bezug auf den aktuellen militärischen Stand der Dinge können wir es vielleicht heute mal belassen bei einem kleinen Überblick, auch wenn natürlich viel passiert ist. Es sei denn, Ihnen sind so ganz wesentliche Dinge untergekommen, die für das operative Geschehen und für die strategische Lage von Bedeutung sind.
Ja, dann fange ich am besten bei den Bodenoperationen an. Dort ist die Lage im Wesentlichen unverändert. Russland greift am Boden an mit Schwerpunkt bei Avdiivka und Bachmut. Die Ukraine verteidigt entlang der gesamten Frontlinie und hat einzelne Schwerpunkte dort gesetzt, wo die Russen besonders hartnäckig angreifen und wo sie versuchen, auch einen Durchbruch zu erzielen. Dies ist bei Kupjansk im Norden und in der Mitte bei Bachmut und Avdiivka und im Süden bei Robotyne der Fall. Unverändert resultiert die Stärke der Russen aus den bekannten Schwächen der Ukraine, also insbesondere der Munitionsmangel. Die Luftoperationen auf der anderen Seite der Russen gegen Ziele in ukrainischen Städten dauern an, auf gleichem Niveau, mit gleicher Zielsetzung wie seit Tagen schon. Die Luftoperationen der Ukraine mit Drohnen gegen Ölraffinerien in Russland wurden in den letzten Tagen ausgedehnt. Viele der Drohnen, die die Ukraine eingesetzt hat, wurden abgeschossen an einem Tag, sagen die Russen, es wären 58 gewesen. Einige erreichen aber ihr Ziel und führen dort zu Bränden und mindestens einer temporären Einstellung der Ölproduktion. Das letzte Thema betrifft die aus russischen Staatsbürgern bestehenden Milizen. Legion Freiheit für Russland, das ist die eine, und die andere ist das russische Freiwilligenkorps. Sie haben wieder über die Grenze nach Russland angegriffen, in die Region Belgorod, also auf zwei Achsen, und in die Region Kursk. Dort in der Region Kursk haben sie ein Grenzdorf Tekino unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist jetzt zwar ein örtliches, taktisches Ereignis, aber voraussichtlich auch mit operativen Folgen. Ich möchte noch ergänzen zu den beiden Milizverbänden. Zum ersten Mal war das sibirische Bataillon, das sogenannte sibirische Bataillon, mit dabei, bestehend aus Minderheiten aus sibirischen Regionen. Das Bataillon ist im Herbst schon aufgestellt worden, hat seither trainiert und geübt, war bisher noch nicht im Einsatz und ist jetzt zum ersten Mal im Einsatz gewesen. Operative Folgen, ja, die Russen werden sehen müssen, dass sie ihre Grenzregion anders schützen. Sie schützen sie im Augenblick durch wehrpflichtigen Verbände. Sie erinnern sich an den ersten großen Einmarsch sozusagen dieser Milizverbände im Sommer letzten Jahres. Dort hat man auch Bilder gesehen von Wehrpflichtigen, die dort verteidigt haben, in Anführungsstrichen, dann aber sehr schnell geflüchtet sind und von einem General wieder nach vorne getrieben worden sind. Ähnliches hat sich jetzt auch dort abgespielt. Da gibt es auch entsprechende Bilder, vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie damals, aber immerhin. Die wehrpflichtigen Verbände sind da nicht geeignet dazu, die Milizverbände da zurückzuhalten.
Das also vielleicht zum Überblick zur Gesamtlage, Herr Bühler, mal eine Frage. Es geht um eine Äußerung von Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, von der ich nicht so recht weiß, was ich mit der anfangen soll. In einem französischen Fernsehsender hat Zelensky wohl sinngemäß Folgendes gesagt. Die Lage an der Front ist so gut wie seit 3 Monaten nicht mehr. Trotz des Mangels an Waffen hat die Ukraine ihre strategische Position verbessert. Unsere Lage im Osten hat sich erholt. Der Vormarsch der russischen Truppen ist gestoppt worden. Sicher weiß Zelensky doch ein bisschen mehr als wir beide, aber man muss jetzt nicht viel Energie aufwenden, um auf die Frage zu kommen. Also ist das tatsächlich die Realität oder hat das was mit Realität zu tun?
Also ich verstehe, dass so ein Präsident im Krieg Zuversicht ausstrahlen muss. Der kann nicht mit der gleichen düsteren Sprache sprechen wie manche hier bei uns. Die Realität sieht ein Stück weit anders aus, glaube ich. Wenn er sagt, die Lage ist besser oder ist gut jetzt gegenüber vor 3 Monaten, das mag in Einzelfällen der Fall sein, aber grundsätzlich nicht. Die Ukraine ist nach wie vor in einer Krise, in einer operativen Krise, aber auch in einer Krise, was die Unterstützung angeht.
Und wenn ich mir mal die Aussage, der Vormarsch der russischen Truppen ist gestoppt worden, herausnehme, das ist dann auch nicht so, ne? Also haben die Russen den selbst gestoppt oder machen die vielleicht mal eben Pause vor dem weiteren Vorrücken? Wie schätzen Sie das ein?
Also eine Pause können sich die Russen nicht leisten. Es würde den Ukrainern die Zeit geben, Verteidigungsstellungen weiter auszubauen. Und damit hätten die Ukrainer mehr Möglichkeiten, sich gegen die Russen zu wehren und ihre Angriffe abzuwehren. Ein Vormarsch der Russen hat ja in weiten Teilen der Front trotz unablässiger Angriffe nicht stattgefunden. Jedenfalls nicht im Norden, bei Kupiansk, wo es seit Monaten ja versucht wird, aber auch nicht in der Südukraine. Und wenn, dann nur wirklich marginal. Es gibt aber 3 Punkte, die Sorge machen können. Also die Russen haben die Initiative, ohne Frage. Und das bedeutet, sie bestimmen, wann und wo sie angreifen. Das heißt, die Ukrainer auf der anderen Seite müssen die gesamte Front abdecken mit Verteidigungskräften und zusätzlich ihre Truppen dort massieren, wo die Russen ihre Truppen konzentrieren. Das ist der 2. Punkt, der hier Sorgen machen kann. Und das geschieht jetzt, während wir sprechen, genau in diesem russischen Schwerpunkt bei Avdiivka und bei Bachmut. Drittens kommt, wie wiederholt schon gesagt, der Munitionsmangel dazu. Und eigentlich schlimmer noch, die Notwendigkeit, die Zuteilung der Munition priorisieren zu müssen. Das heißt, es gibt nicht einen gleichen Munitionsmangel überall, sondern es gibt generell einen Munitionsmangel. Und dann gibt es Truppenteile, die so niedrig priorisiert sind, dass sie noch viel weniger als der Durchschnitt haben, damit die anderen ihren Auftrag überhaupt erfüllen können. Also das ist ein Dilemma, das die Ukraine zurzeit durchmachen muss.
Und so gut sich die Äußerungen von Zelensky vielleicht für heimische Ohren, so motivierend, die sich da anhören für die Unterstützung aus dem Westen, scheint das ja vielleicht nicht unbedingt förderlich. Ich meine gar nicht mal so sehr die Politik, sondern die Bevölkerung im Westen. Also wenn die Ukraine ihre strategische Lage trotz Waffen- und Munitionsmangel verbessern kann, wie Zelensky gesagt hat, dann motiviert das im Westen vielleicht nicht unbedingt.
Ich meine, da gibt es aber jetzt Entwicklungen, die genau das Gegenteil sagen. Es wäre kurzsichtig. wenn man das so machen würde, wie Sie es gerade andeuten. Und das findet tatsächlich auch nicht statt. Wenn wir uns jetzt ansehen, dass zu aller Überraschung die USA nun ein 300-Millionen-Paket gerade angekündigt haben, das sofort ausgeliefert wird, mit Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS, also da reden wir über Reichweiten von 150, 160 Kilometern, und Munition für die HIMARS-Artillerie-Geschütze. Das ist das eine bei den USA. Dann nimmt die Initiative des tschechischen Präsidenten Pavel immer mehr Fahrt auf zum weltweiten Einkauf von Artilleriemunition. Also auch hier sind Verbesserungen zu erwarten. Ja, und letztlich hat die Europäische Union es nun auch geschafft, dass sie ihre 5 Milliarden bewilligt bekommt von allen Mitgliedstaaten, sodass das auch umgesetzt werden kann.
Kurz nachgefragt, was die USA betrifft, wenn da jetzt dieses 300-Millionen-Paket geliefert werden kann, dann, bloß um das verständlich zu machen, das resultierte dann letztlich aus einer Art, ja, sag ich mal, Haushaltstrickserei und ist jetzt kein Zeichen dafür, dass es da bei dem großen Paket, wo es hier um Dutzende Milliarden geht, irgendwie vorwärts gegangen ist, ne?
Ja, das scheint aus dem bereits gebilligten Haushalt zu kommen. Das kommt nicht aus diesem großen Unterstützungspaket. Das ist nach wie vor ja nicht gebilligt. Und es resultiert wohl, so sagen die Amerikaner, aus Ersparnissen bei Einkäufen für die eigene Armee. Dort hat man günstigere Verträge abgeschlossen, sodass da noch Mittel jetzt zusammengekratzt werden konnten, muss man sagen. Aber die Amerikaner sagen auch gleich dazu, das ist keine weitere Option für die Zukunft, sondern es ist eine einmalige Sache.
Okay. Dann gehen wir weiter. Ich muss mal etwas nachfragen, Herr Bühler, zu Herrn Kiesewetter. Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker, früherer Bundeswehroffizier, sollte ja eigentlich ob seiner vehementen Forderung an die Bundesregierung den meisten bekannt sein. Und ich muss dazu sagen, dass mir die Frage, um die es gleich geht, durch den Kopf ging, vor der Kanzlerbefragung am Mittwoch im Bundestag, ist vielleicht wichtig zu sagen, weil ich auf den Kanzler auch gleich nochmal kommen will. Also, Roderich Kiesewetter ist bei NTV aufgetreten, in der Sendung von Micky Beisenherz, glaube ich. Es ging um die Weigerung des Kanzlers, den Taurus in die Ukraine zu schicken. Und Kiesewetter, der hat dort Folgendes gesagt, Zitat, unsere Bevölkerung bekommt schon mit, dass die Ukraine sich bisher an alle Abkommen gehalten hat. Und der Kanzler sagt, wir können ihr nicht vertrauen. Und wenn sie das einsetzen, also den Taurus, sind wir Kriegspartei. Da hat die Bevölkerung natürlich Angst. Zitat Ende. Kiesewetter wirft dem Kanzler also vor, in der Bevölkerung mit seiner Argumentation Angst zu schüren. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in mir kriecht die Angst ist deswegen nicht so hoch, eher vielleicht im Gegenteil. Also ich frage mich, ob ich bei Herrn Kiesewetter und seinen Äußerungen vielleicht eher Angst haben müsste. Sie erinnern sich, wir haben über seinen Auftritt bei der Deutschen Welle gesprochen, als er unter anderem von Zerstörung der Ministerien in Moskau gesprochen hat. Und Angst deswegen, weil es Kiesewetter offenbar schwerfällt, auseinanderzuhalten. Da die Ukraine, hier die Bundesrepublik. Da das Land, das von Russland angegriffen wurde, das sich im Krieg befindet. Hier das Land, das Militärhilfe leistet. Warum sage ich das? Die Aussage von Kiesewetter, die gehen ja noch weiter in der Sendung. Er hat erwähnt, dass 80% der russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung über die Krim laufen und deswegen, jetzt wörtliches Zitat, müssen wir die Krim von den Versorgungslinien abschneiden. Zitat Ende. Ich wiederhole nochmal, wir müssen die Krim von den Versorgungslinien abschneiden. Ich habe den Eindruck, dass Herr Kiesewetter im Kopf eigentlich schon längst Kriegspartei ist und das würde mir dann doch eher Angst machen als die Weigerung des Kanzlers. Wie sehen Sie das?
Also ich will mich mal auf den zweiten Teil konzentrieren. Der erste Teil ist ja eine Auseinandersetzung der Opposition mit dem Kanzler. Da will ich mich gar nicht einmischen, aber in der zweiten Sache, da sehe ich das ein wenig anders als Sie. Der erste Punkt ist, die Krim ist nicht nur eine logistische Basis, sondern auch eine operative Basis. Da hat er ja recht. Also eine Vielzahl von Drohnen kommt immer von der Krim, die da Nacht für Nacht auf die Ukraine geschossen werden. Der zweite Punkt, Ja, Sie machen das eigentlich an diesem Wörtchen wir fest. Ich interpretiere das so, auch in Kenntnis von Herrn Kiesewetter. Das ist eine Verbundenheit mit dem Opfer. Es ist Zeichen seiner ja, leidenschaftlich vorgetragenen Bereitschaft zu unterstützen. Und es ist ein Zeichen, dass er verstanden hat, dass das Schicksal der Ukraine auch mit unserer künftigen Sicherheit in Europa verknüpft ist. Insofern ist dieser Krieg in der Ukraine auch unser Krieg, wenn wir ihn auch aus bekannten Gründen nicht führen, sondern den Abwehrkampf der Ukraine nur unterstützen.
Das würde aber bedeuten, dass alle, die nicht wir sagen, die Zeichen der Zeit nicht verstanden haben, Herr Bühler?
Das weiß ich nicht, weil die kenne ich ja nicht, die Sie mir jetzt vorhalten. Aber Herrn Kiesewetter kenne ich und ich glaube, ihn interpretieren zu können.
Ich hatte die Kanzlerbefragung im Bundestag erwähnt. Dort hat Scholz sich ja nochmal zum Taurus erklären müssen. Gab da mehrere interessante Wortgefechte. Am Anfang stand das zwischen Johann Wadephul von der Union und dem Kanzler. Ich würde das gerne mal in Gänze hier zu Gehör bringen. Das sind ein paar wenige Minuten. Da geht es auch um Vertrauen oder Nichtvertrauen in die Ukraine und auch wieder um Angst. Ich halte es für durchaus sehr aufschlussreich. Also hören wir mal einen Ausschnitt aus der Befragung des Bundeskanzlers am Mittwoch.
Herr Bundeskanzler, ich möchte den Stier auch bei den Hörnern packen und die Gelegenheit nutzen, Sie endlich dazu fragen zu können, nachdem Sie es verabsäumt haben, am 22. Februar einer mehr als dreistündigen Debatte dieses Hauses beizuwohnen und dazu etwas zu sagen und auch keine Zeit hatten, im Verteidigungsausschuss etwas zu sagen. Was ist jetzt Ihre wirkliche Erklärung dafür, dass Sie sich weigern, den Taurus zu liefern? Ist es der Einsatz, der notwendige, aus Ihrer Sicht notwendige Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine, was die Luftwaffenoffiziere bestreiten? Ist es Ihre zweite Version, dass Sie die Kontrolle über den Einsatz nicht mehr hätten, was Sie vor einer Schülergruppe in Sindelfingen gesagt haben? Oder ist es noch weitergehend, dass Sie auch sagen, deutsche Soldaten dürfen der Ukraine auch in Deutschland, also außerhalb der Ukraine, wie Sie es gerade eben formuliert haben, nicht helfen? Das würde ja auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten hier in Deutschland in Frage stellen. Können Sie das bitte aufklären?
Schönen Dank für Ihre Fragen. Und dafür, dass ich die Gelegenheit habe, mit einer Ansammlung von Halbwahrheiten, die in der öffentlichen Diskussion verbreitet werden, um einen falschen Eindruck zu erwecken, aufzuräumen. Zu diesen Halbwahrheiten gehört zum Beispiel, dass viele, die ein gutes Wissen über die Details dessen haben, was andere machen und was wir machen, das immer weglassen, weil sie darauf gerechnet haben, dass darüber nie diskutiert wird und sie nicht dabei ertappt werden, wie sie vieles Wissen, das sie haben, der Öffentlichkeit Deutschlands nicht weitersagen. Und deshalb auch die klare Aussage. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage, das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt und wiederhole ich hier noch einmal. Wenn man das so sieht, geht es nicht darum, ob das in der Ukraine stattfindet oder ob die Einsatzplanung, die Beteiligung bei der Auswahl der Ziele in Deutschland stattfindet. Und es ist auch lächerlich, dass dann mit der guten, umfassenden Ausbildung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland in einen Topf zu werfen. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung, zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt, wie es übrigens auch die Sicht aller anderen Verantwortlichen in Europa und in der NATO ist, die das gemeinsam mit mir so sehen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Herr Bundeskanzler, ich versuche eigentlich mit Ihnen sachlich über das Thema zu reden und wir brauchen uns hier nicht vorwerfen, wer hier lächerliche Ausführungen macht oder nicht. Wir haben eine starke Verwirrung in Deutschland und auch bei den Verbündeten darüber, was für Ihre Entscheidung maßgebend ist. Und für diese Verwirrung sind Sie bedauerlicherweise selbst verantwortlich. Und wenn ich jetzt Ihre Antwort zugrunde lege und Sie sagen, es müssten deutsche Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland den Vorgang kontrollieren und überwachen, dann ist das eine Misstrauenserklärung an die Ukraine. Was bewegt Sie eigentlich? Was bewegt Sie eigentlich der Ukraine, der Sie ja gerade eben in Ihren Eingangsausführungen noch zugesichert haben, dass wir an Ihrer Seite stehen? Was bewegt Sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen?
Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen. Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen, weil sie natürlich Sorge haben, wenn sie hören, dass verantwortliche Politikerinnen und Politiker mit psychologischen Kategorien Fragen, die mit Krieg und Frieden zu tun haben, zu bewerten versuchen. Und es ist etwas, wovor Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, wenn Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was beschrieben wird. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie »Vertrauen Sie denen oder nicht?« gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich einen Eid geleistet, Herr Kollege.
Sie haben das Recht zu einer zweiten Nachfrage.
Einfach wiederholen, und es geht jetzt hier nicht darum, das machen Sie zum zweiten Mal, den Fragesteller persönlich anzugreifen. Wenn es Ihnen gut tut, machen Sie es gerne. Es beantwortet nur die Frage nicht. Es beantwortet die Frage nicht, Herr Bundeskanzler. Warum halten Sie den Einsatz deutscher Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland, für notwendig? Warum vertrauen Sie nicht den ukrainischen Soldaten, der ukrainischen Armee, dass sie dieses System genauso wie andere Waffensysteme verantwortungsvoll einsetzt und sich an alle Vereinbarungen hält? Diese schlichte Frage müssen Sie beantworten.
Ich wiederhole meinen Vorhalt Ihnen gegenüber und will das ausdrücklich sagen. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und ich will ergänzen, die Ukrainerinnen und Ukrainer vertrauen auch Deutschland, weil sie verstanden haben, es gibt keinen, der so viel und so verlässlich für Sie an Unterstützung gewährleistet hat in Europa wie dieses Land. Und es ist etwas ganz Bemerkenswertes, dass in dem Land, das das Allermeiste für die Ukraine tut in Europa, eine solche Diskussion stattfindet. Das ist ehrlicherweise auch der Aufgabe, die wir als Land in diesem Konflikt haben, nicht wirklich angemessen.
Also zum Schluss der Bundeskanzler, das Ganze ein kleines Rededuell bei der Kanzlerbefragung am Mittwoch. Ich habe es in Gänze abgespielt, weil es ja durchaus sehr interessant ist und weil nicht jeder Gelegenheit haben wird, sich das alles auch in voller Länge anzuhören. Es gab danach Auseinandersetzungen mit Norbert Röttgen zum Beispiel, die ist ja auch sehr in den Medien diskutiert worden. Und kurz noch zur Ergänzung, die Dame, die wir gehört haben, das war die Sitzungsleiterin, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Also, Herr Bühler, Herr Wadephul war mit den Ausführungen des Kanzlers nicht zufrieden. Die Frage mit dem Vertrauen in die Ukraine hätten Sie wahrscheinlich auch genauso stellen können. Sind Sie denn mit dem, was Scholz jetzt gesagt hat, mittlerweile einverstanden?
Naja, teilweise kann man da schon einverstanden sein. Es ist ja jetzt zum ersten Mal raus, dass es deutsche Soldaten für den operativen Einsatz weder in der Ukraine noch aus Deutschland heraus braucht. Das können die Ukrainer alleine, vorausgesetzt, sie werden gut ausgebildet. Also insofern sind wir bestätigt, was wir hier im Podcast auch besprochen haben. Es braucht es nicht, dass deutsche Soldaten in der Ukraine oder von hier aus helfen. Das Zweite, er trägt die Verantwortung als Bundeskanzler. Es geht ihm um Kontrolle, das sagt er ja. Dass er die für erforderlich zeigt, das kann man schon so sagen, dass der Kanzler den Ukrainern da nicht vertraut in dieser Frage. Dass er ihnen an anderen Fragen vertraut, hat er selbst gesagt, das ist ja auch ersichtlich. Aber in dieser Frage eben nicht, anders kann man es ja nicht nennen. Dabei gibt es aber dafür keinen Anlass. Die Ukrainer haben sich in 2 Jahren Krieg daran gehalten, westliche Waffen nicht in Russland selbst einzusetzen. Und letztlich auch die Frage ja, mit seinem Eid und der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Ja, er hat einen Eid geleistet, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Ja, das ist ja richtig, aber das gilt natürlich auch für die Zeit in ein paar Jahren, also für die mittel- und langfristige Situation. Und ich glaube, da ist Übereinstimmung eigentlich bei allen, auch in der Politik, dass die Sicherheitslage bei einem Verlust der Ukraine, wenn sie den Abwehrkampf nicht bestehen kann, dass die Sicherheitslage bei uns nicht besser wird, sondern schlechter wird. Folglich muss man sie unterstützen mit dem, was sie braucht, um ihre Ziele zu erreichen. Und da geht es nicht, das hat er jetzt zwar nicht gesagt, aber das ist, wird ja auch immer kolportiert, und da geht es nicht um Ziele in Moskau. Die Ukraine wird sich da sehr hart dran halten. Im Übrigen ist es auch operativ überhaupt nicht plausibel, dass man so einen Taurus nach Moskau schießen kann. Der hat eine Reichweite von gut 500 Kilometern. Das ist aber auch die Luftlinienreichweite nach Moskau vom äußersten Zipfel der Ukraine angefangen. Aber wenn das stattfindet, dann wird das Flugzeug, das ihn abschießen soll, an der Grenze, wird abgeschossen, bevor sie den Taurus abfeuern kann. Und im Übrigen, selbst wenn das gelingen würde, dann kann der Flugkörper den Luftverteidigungssystemen nicht mehr ausweichen, kann nicht programmiert werden, das zu tun, und muss folglich den geraden Strich fliegen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann selbst Opfer der Luftverteidigung. Also es ist, was ich damit sagen will, Herr Deisinger, es ist einfach operativ Unsinn, so eine Planung zu machen. Es muss so eingesetzt werden, das Flugzeug, dass es deutlichen Abstand hat, und zwar in 200 Kilometer Entfernung von der Bedrohung durch die Luftverteidigung, also 200, 300 Kilometer im Inland, und dann reduziert sich die Nettoreichweite auf entsprechend 200 bis 300 Kilometer, und das ist genau die Reichweite, die sie braucht, um die logistische und operative Basis der Russen auf der Krim zu treffen.
Ja, das hatten Sie schon mehrfach vorgerechnet mit der Reichweite des Taurus. Nun gibt es aber, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, Sicherheitsexperten, die sagen, was die Reichweite des Taurus betrifft, das haben wir ja auch noch nie in Frage gestellt in diesem Podcast, 500 Kilometer, klar, aber das sind öffentliche Angaben. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass der Taurus auch, weiß ich, 700, 800 Kilometer schaffen würde. Wie sieht's denn damit aus?
Ich bleibe bei meiner Aussage.
Okay, dann noch eine zweite Nachfrage. Scholz trennt da sozusagen Vertrauen und Kontrolle. Der sagt, ich habe Vertrauen in die Ukraine, aber ich will die Kontrolle behalten. Ist es wirklich angemessen, dann zu sagen, na gut, wenn er die Kontrolle behalten will, dann vertraut er denen nicht? Oder kann man diese Argumentation von Scholz nicht doch ein bisschen nachvollziehen?
Ja, ich wüsste nicht, warum man sonst die Kontrolle herbeiführen will. Die Ukraine, und ich wiederhole das, die Ukraine hat sich immer daran gehalten, dass es die Auflagen erfüllt hat. Warum sollte sie jetzt in diesem Falle sich anders verhalten? Also das sehe ich nicht.
Okay. Es wird ja auch munter weiter debattiert, auch nach dieser Befragung. Ich glaube, heute erst wieder ist ein Antrag der Union abgelehnt worden in Sachen Taurus. Wann soll das denn nun mal gut sein, Herr Bühler? Was meinen Sie?
Ja gut, also für uns beide, Herr Deisinger, ist es jetzt gut, der Kanzler, und das ist sein gutes Recht, der hat eine Entscheidung getroffen, die auch von der Mehrheit der Bevölkerung hier bei uns mitgetragen wird. Das ist so, und von daher, ich habe meine Argumente genannt, es ist anders entschieden worden, ja, dann ist es so. Hm.
Wir haben noch eine Menge Fragen zum Taurus hier liegen von Hörern und Hörerinnen. Heißt das, die brauchen gar nicht mehr zu warten, weil wir reden nicht mehr drüber?
Doch, doch. Okay. Aber wir müssen ja nicht immer alle Argumente wiederholen, ja. So wie ich es gerade gemacht habe. Sie hatten das ja schon ein bisschen kritisch angemerkt, dass ich das schon mal vorgerechnet habe. Aber es ist ja Tatsache, dass es so ist. Und deshalb muss man dem, und es wird nach wie vor gesagt, dass der Moskau erreichen kann. Und ich sage dann immer drauf, und das macht operativ überhaupt keinen Sinn.
Klang das wie eine kritische Anmerkung? Ich wollte einfach nur den Faden aufnehmen. Das war gar nicht kritisch gemeint.
Ach so, okay.
Ja. Dann Punkt zu diesem Thema an dieser Stelle. Ich will mal noch eine Frage eines Hörers oder Zuschauers des MDR einfügen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob nun Hörer oder Zuschauer, weil die Frage über den Publikumsservice an uns herangetragen wurde. Eine Frage aus einem Blickwinkel, den wir so, glaube ich, hier im Podcast noch nicht besprochen haben. Die Anmerkungen kommen von Frank Lange. Er nimmt seinen Ausgangspunkt bei der Abhöraffäre und für ihn besteht der eigentliche Skandal darin, jetzt Zitat, dass sich das deutsche Militär 79 Jahre nach Kriegsende ungestraft damit beschäftigen darf, wie die russische Infrastruktur am effektivsten zerstört werden kann. Mit Recht wird immer wieder betont, dass sich aus den am jüdischen Volk begangenen Verbrechen des Naziregimes für die Bundesrepublik eine besondere Verantwortung gegenüber dem Staat Israel ergibt. Ich frage mich, wo die Verantwortung gegenüber dem russischen Volk bleibt, das mit über 20 Millionen im Weltkrieg Getöteter das Hauptopfer im Kampf gegen den Faschismus erbracht hat. Ich frage mich auch, wie die jetzige Regierung ihrer Verantwortung gegenüber dem deutschen Volke gerecht wird, wenn Minister wie Pistorius, Baerbock und Lauterbach nicht müde werden, unsere Kriegstüchtigkeit einzufordern und selbst das ZDF davor nicht zurückschreckt, Kindersendungen dementsprechend zu gestalten. Zitat Ende. Ich nehme an, beim letzten, da spielt er auf sprechende Marschflugkörper an. Das haben Sie möglicherweise auch schon gesehen, Herr Bühler. Aber ich sage mal, was mein erster Gedanke war beim Lesen. Also ich kann das nachvollziehen, was Herr Lange sagt. Aber sollte Russland mit den Millionen Weltkriegstoten eben nicht genau wissen, was das bedeutet, was Krieg bedeutet, und sollte Russland nicht genau deswegen eben nie einen Krieg beginnen? Wie geht's Ihnen, Herr Bühler?
Ja, da geht es mir genauso wie Ihnen, muss ich sagen. Aber dass diese abgehörte Diskussion großen Schaden angerichtet hat, da besteht ja kein Zweifel. Und da hat Herr Lange durchaus recht. Aber man darf jetzt nicht auf die russische Propaganda hereinfallen. Die Offiziere haben sich in die Rolle der Ukrainer versetzt. Sie haben mögliche Optionen durchgesprochen, wie sie unterstützt werden können. Also was können sie alleine, wo brauchen sie Hilfe und kann diese Hilfe auch geleistet werden? Und Optionen, die uns nicht möglich sind, wurden sofort verworfen. Also das war in keinem Fall so, dass die Offiziere einen deutschen Angriff auf die Kertschbrücke besprochen haben, wie es in der russischen Propaganda dargestellt wurde und wird. Im Übrigen, beide Generale sind keine Kriegstreiber. In diese Ecke gehören sie gewiss nicht. Im Zweiten Weltkrieg, und das war der zweite Punkt von Herrn Lange, waren ja auch viele Ukrainer Opfer dieses Krieges. Wir haben jetzt die Lage, dass wir Russland klar als Bedrohung für Europa erkennen können. Bezogen auf die Ukraine macht Russland jetzt das, was Nazi-Deutschland mit der Sowjetunion gemacht hat. Das heißt, die Ukrainer werden zum zweiten Mal Opfer eines verbrecherischen Angriffskrieges. So kann man das auch sehen, zugleich Folgerungen auch für unsere Verantwortung ziehen. Und den dritten Punkt will ich aufgreifen mit dem Stichwort Kriegstüchtigkeit. Also wir wollen keinen Krieg. Niemand in der Bundeswehr, niemand in der Politik will einen Krieg. Kriegstüchtigkeit heißt ja nicht, dass wir Krieg wollen, sondern dass wir uns durch glaubhafte militärische Abschreckung, Stichwort Waffeneinkäufe und zivile Schutzmaßnahmen davor schützen wollen.
Ja, zum Thema Kriegstüchtigkeit kommen wir dann nochmal, wenn es um die Bundeswehr geht. Zuvor noch kurz eine Sache, auf die ich kommen will, die auch in vielen Hörermails an uns, an Sie auch herangetragen wurde. Ausgangspunkt ist wohl ein Artikel der New York Times, der auch hier in Deutschland oft aufgegriffen wurde. Da wird davon berichtet, dass US-Präsident Biden im Oktober 2022 große Sorge hatte, dass die Russen Atomwaffen einsetzen könnten. Damals ging es darum, dass die Russen unter anderem bei Cherson unter großem Druck standen. Sie waren wohl dabei, sich über den Dnepr zurückzuziehen. Die Ukrainer hätten die Russen weiter beschießen können, hätten den Rückzug über den Dnepr möglicherweise unmöglich machen können. Dann wären am Ende vielleicht 30.000 Russen eingeschlossen gewesen. Aber die Ukrainer haben ihren Beschuss eingestellt. Es war seither die große Frage nach dem, warum haben sie das getan? Und man hat jetzt hier möglicherweise eine Erklärung, die auch früher schon vermutet worden war. Nur kann man diese Erklärung jetzt wohl mit abgefangenen Funksprüchen mehr oder weniger belegen, nämlich, dass die Amerikaner Druck ausgeübt haben könnten auf die Ukrainer, damit die Russen nicht noch weiter in die Enge getrieben würden. Viele Hörer wollen wissen, wie Sie das beurteilen, Herr Bühler.
Also diese abgefangenen Funksprüche haben eine Rolle gespielt in der Beurteilung der amerikanischen Lage. Sie haben keine Rolle gespielt beim Abzug von Cherson, dass wir das nur auseinanderhalten an der Stelle. Also gesichert ist nach meiner Auffassung, dass es Drohungen von russischer Seite gab, sogenannte taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Das ist ja auch öffentlich gesagt worden aus dem Umfeld von Putin. Und gesichert ist auch, dass es erhebliche politische, diplomatische Anstrengungen von vielen gegeben hat, um genau das zu verhindern. Also ich erinnere einen Besuch des amerikanischen Sicherheitsberaters Jake Sullivan in Moskau. Ich erinnere ein Telefonat von General Mark Milley, dem ehemaligen Generalstabschef, mit seinem russischen Kollegen Gerasimov. Wir erinnern uns alle an den G20-Gipfel in Bali, in dem alle G20-Staaten den Einsatz oder auch die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen als unzulässig bezeichnet haben, sogar auch Russland. Unabhängig davon haben sich auch Staaten wie China eindeutig dort positioniert. Es ist ja auch verständlich, dass sie nicht wollen, dass eine politische Waffe irgendwann mal zu einer Kriegsführungswaffe wird. Da hat China überhaupt kein Interesse dran und hat das sicher auch bilateral den Russen auch so gesagt. Also wenn wir jetzt mal in den zweiten Sachverhalt reinschauen, bei Cherson. In Cherson war es ja so, im Oktober, November 2022, dass die Ukraine mit weitreichender Artillerie, die sie damals bekommen haben, die HIMARS-Artillerie in erster Linie, Logistik, Führungsstellen, Versorgungslinien bekämpft haben, der Russen auf dem rechten Dnipro-Ufer und ihnen damit die Grundlage für ihren Verbleib entzogen haben. Dazu kam als zusätzlicher Punkt im Oktober 2022 der Anschlag auf die Kertschbrücke, die diese teilweise nicht mehr nutzbar machte über mehrere Wochen hinweg. Man hat sich deshalb nach meiner Auffassung spätestens Mitte Oktober für einen Rückzug entschieden. Erste Verlegungen fanden bereits Ende Oktober statt. Angefangen hat man mit der Besatzungsadministration, die aufs andere Ufer gegangen ist, die Gefechtsstände, dann auch Großgerät, das auf die andere Seite gebracht wurde. Die Brücken wurden von der Ukraine nicht zerstört, weil sie es ja selbst brauchten. Sie wurden nur unbrauchbar gemacht. Das heißt, die Fahrbahnen waren so zerschossen, dass sie nicht genutzt werden konnte. Und auch die Stabilität der Brücken war nicht gewährleistet für großes Gerät. Das war ein geplanter Rückzug der Russen, ganz anders als im Norden von Kharkiv. Aber bis zum Schluss blieben voll kampffähige Truppenteile auf der rechten Dnipro-Seite. Sie hatten nur keine langfristige Perspektive dort, aber sie waren durchaus kampffähig. Es waren Fallschirmjäger, es waren erfahrene Kampftruppen, die den Ukrainern am Flughafen von Cherson, im Süden von Cherson, große Verluste beigebracht haben. Und so kann man verstehen, warum die Ukraine den ausweichenden Russen, das war am 11. November dann, nicht nachgestoßen ist. Sie waren vorsichtig. Ich erinnere unser Gespräch von damals noch. Sie waren vorsichtig, weil sie ja wussten, dass sie es mit erfahrenen Truppenteilen zu tun haben. Im Übrigen wurde Tage vorher schon spekuliert, die Russen würden hier eine Falle stellen. Also auch das haben sie sicher im Hinterkopf gehabt. Also die Verknüpfung der beiden Sachverhalte, die wir jetzt gerade besprochen haben, das halte ich für eine Legende.
Okay, dann sind wir jetzt, Herr Bühler, beim Thema Bundeswehrreform angekommen. Oder anders gesagt, bei der Bundeswehr der Zukunft, so hat eine Projektgruppe ein Arbeitspapier überschrieben, in der es um eine neue Struktur der Bundeswehr geht. Sie, Herr Bühler, haben mir im Vorfeld gesagt, dass man vielleicht besser auch nicht von Bundeswehrreform sprechen solle, weil es halt nur um einen Teil der Bundeswehr geht, was diese Strukturänderung betrifft.
Ja, komm gleich zu dem Punkt. Vielleicht sollte man zu dem Papier was sagen und seinem Status. Das ist ein Papier, das von der Arbeitsgruppe entwickelt worden ist, aber unter enger Einbindung der Leitung. Auch, es steht auch da schön beschrieben in dem Papier, wie oft die Leitung dort eingebunden worden ist. Es ist vor einer Entscheidung, die für Anfang April vorgesehen ist, jetzt durchgestochen worden oder veröffentlicht, weitergegeben worden. Kann nicht sagen, von wem. Spielt auf jeden Fall jetzt in den Medien eine Rolle. Die Bild-Zeitung hat zum ersten Mal darüber berichtet. Herr Wiegold hat in seinem Blog geradeaus darüber geschrieben und andere auch. Also das ist der Status. Das ist eine Vorbereitung einer Entscheidung, die dann im April folgt. Der Titel ist Bundeswehr der Zukunft. Warum habe ich das Ihnen gegenüber gesagt? Es geht hier in diesem Papier um die Spitzenorganisation der Bundeswehr und einige Prinzipien für die Bundeswehr insgesamt. Das ist aber weitgehend auf die Planungskategorie Organisation zugeschnitten. In anderen Teilen, also im Bereich der Ausrüstung, der Infrastruktur, der Ausbildung beispielsweise oder auch beim Personal, ist die Reform der Bundeswehr bereits seit einiger Zeit im Gange. Organisation also, aber mit Rückwirkungen auf die anderen Planungskategorien, die ich gerade genannt habe. Deshalb bin ich da ein bisschen zögerlich zu sagen, dieses Papier ist die Bundeswehr der Zukunft. Im Übrigen bin ich da ein bisschen gebranntes Kind auch, oder wir alle in der Bundeswehr, wir haben seit 25 Jahren Papiere Heer der Zukunft, Bundeswehr der Zukunft gelesen. Und deshalb, schon alleine deshalb habe ich eine gewisse Aversion dagegen. Und es kommt noch eins dazu, wer jetzt glaubt, dass wir lange Zeit haben, dies umzusetzen, der täuscht sich. Der Minister wird das sehr schnell umsetzen, so wie ich ihn einschätze. Und er muss es auch sehr schnell umsetzen. Sonst müssen wir Jahre auf die Wirkung dieses Papiers warten.
Aber man muss natürlich nicht nur das umsetzen. Bevor wir mal zu den konkreten Vorschlägen oder Vorhaben dieser Hinsicht kommen, also in dem Papier ist ja auch immer wieder von, jetzt kommt das Wort wieder, Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr, die Rede, Kriegstüchtigkeit, die man erreichen will. Wird sich sicher der Bundesverteidigungsminister freuen, dass man seine Wortschöpfung so übernommen hat, aber von Kriegstüchtigkeit kann ich noch nicht wirklich viel erkennen, also weil es ja eben nur um die Strukturen da oben geht, nicht um Personalstärken, um Ausrüstung. Ausrüstung in Bezug auf deren Menge, deren Quantität, aber auch in Bezug auf deren Qualität. Wenn ich es mal wieder zuspitzen darf, was nützt einem die Verschlankung da oben, wenn unten nichts da ist? Also womit man sich im Falle des Falles in einem Krieg verteidigen könnte?
Ja, das meine ich ja vorhin, wenn ich über Material gesprochen habe. Die Modernisierung und die Vollausstattung der Truppe ist ja in vollem Gange. Zusätzlich jetzt befeuert noch durch die Bewilligung des 100-Milliarden-Paketes, sodass man davon ausgehen kann, dass es schneller als geplant auch funktionieren wird. Aber mit diesem Papier werden eben auch andere Probleme angepackt. Zum Beispiel durch die Reduzierung der Kopflastigkeit bzw. Stabslastigkeit. Beide Begriffe werden verwendet in dem Papier zugunsten von Stellen in der Truppe selbst, also in den Bataillonen, in den Kompanien. Dezentralisierung von Truppenteilen, Verteilung auf die Großverbände des Heeres, Dezentralisierung der Wehrverwaltung, Dezentralisierung des Sanitätsdienstes, Dezentralisierung der Personalführung und der Nachwuchsgewinnung. Das sind sehr begrüßenswerte Absichten und potenziell auch Entscheidungen, die die Bundeswehr sicher auch in diesen Bereichen vorwärts bringen werden.
Ich habe so ein bisschen die Ahnung, Herr Bühler, im Prinzip auf die Ausstattung der Bundeswehr, die Formulierung, die Sie gerade gebraucht hatten, die Verbesserung der Lage, also die sei in vollem Gange. Das haben Sie einfach so gesagt, weil man das so sagt, weil man nicht sagt, die ist im halben Gange oder im Viertelgange, oder haben Sie den Eindruck, dass das wirklich im Plan ist, aber dass das wirklich richtig vorwärts geht?
Also das geht richtig vorwärts. Wir wissen ja seit 2014, dass es gemacht werden muss. Wir wissen seit spätestens 2017, was gemacht werden muss. All diese Gedanken sind ja nicht neu. Auch die Gedanken zur Vollausstattung der Bundeswehr, zur Modernisierung der Bundeswehr und eine Vielzahl von Projekten sind ja bereits gemacht worden. Das heißt, man darf die Bundeswehr da auch nicht schlecht reden. Also wenn ich nur den Lufttransport nehme bei der Luftwaffe, der mittlerweile komplett modernisiert ist und zwar in einer Geschwindigkeit, was die großen Maschinen angeht, die Weiße Flotte also, und was den Zukauf der C-130 Herkules, die gemeinsam mit Frankreich betrieben werden, hergestellt wird. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, auch jetzt mal auf den Soldaten selbst bezogen. Persönliche Ausrüstung im Wert von, weil wir eben so viele Soldaten haben, von knapp 3,5 Milliarden Euro, sind auf dem Weg und sind in vielen Truppenteilen bereits angekommen. Die Wehrbeauftragte hat es ja gerade nochmal deutlich gemacht und plakativ gemacht. Jetzt hat sie keine Beschwerden mehr über persönliche Ausrüstung. Jetzt hat sie Beschwerden, dass die Soldaten keine Schränke mehr haben, um die Ausrüstung unterzubringen.
Okay, ich denke mal, auf diese ganze Ausstattungsgeschichte, Ausrüstung, Bewaffnung der Bundeswehr kommen wir sicher im Laufe der nächsten Zeit noch öfter zu sprechen. Kommen wir mal zurück zu diesem Papier, zu dieser Strukturänderung da quasi an der Spitze der Bundeswehr. Vielleicht können Sie mal sagen, um welche Veränderung konkret es geht und warum die tatsächlich überhaupt notwendig sind.
Wir hatten in der Bundeswehr bis in die 2000er Jahre hatten wir drei Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe, Marine. Und mit den Auslandseinsätzen und der ständigen Herausforderung, alle 6 Monate, später alle 4 Monate, immer wieder neue Kontingente in den Auslandseinsatz zu bringen, hat man bestimmte Fähigkeiten zentralisiert. Also die Logistik, die Feldjäger, die ABC-Abwehrkräfte, die strategische Aufklärung, die Fernmeldetruppe, das hat man alles in die sogenannte Streitkräftebasis getan. Zweitens hat man alle Sanitätseinrichtungen, die beweglichen, aber auch die stationären, also die Bundeswehrkrankenhäuser, einem neu geschaffenen Kommando Sanitätskräfte unterstellt, mit vielen tausend Soldaten und Soldatinnen. Die haben gute Arbeit geleistet, beide Bereiche in dieser Welt der Auslandseinsätze. Aber wir haben jetzt eben eine andere Situation. Jetzt haben wir die Situation, dass wir angewiesen sind darauf, dass die Einsatzbereitschaft sehr schnell hergestellt werden kann. Und jetzt müssen andere Lösungen gefunden werden. Folglich hatten wir mit dem Sanitätskommando 5 Organisationsbereiche und es kam ein 6. dazu, das ist das Kommando Cyber- und Informationsraum. Schon damals hätten wir einen anderen auflösen sollen. Das war nicht akzeptabel auf der politischen Seite. Also hatten wir 6 Inspekteure in der Bundeswehr, zusätzlich zum Generalinspekteur. Und dazu kamen 2 operative Kommandos, 1 für Auslandseinsätze in Potsdam und 1, das erst vor einiger Zeit neu geschaffen worden ist, für Einsätze im Inneren, also in der Regel Katastrophenschutz, Amtshilfe. So, und jetzt werden diese großen Organisationsbereiche auf 4 reduziert. Es bleibt nur noch übrig ein gestärktes Heer, eine Luftwaffe, eine Marine-Teilstreitkraft und ein Kommando Cyber- und Informationsraum, das auch den Status Teilstreitkraft hat, was, glaube ich, ganz gut ist, um die Bedeutung des Cyberraumes und Informationsraums auch darzustellen. Die beiden operativen Kommandos in Potsdam und in Berlin werden verschmolzen. Alles andere, was da noch übrig bleibt, würde jetzt zu weit führen. Das wird dem stellvertretenden Generalinspekteur als Unterstützungsbereich unterstellt werden. Ich finde, das ist ein großer erster Schritt, die Spitzenorganisation der Bundeswehr zu reduzieren. Und aber auf der gleichen Seite anerkennen, was diejenigen, die jetzt nicht mehr als eigenständige Bereiche existieren, dass sie gute Arbeit geleistet haben in dieser Phase der Auslandseinsätze.
Für Laien ist es ja doch immer schwer verständlich, Herr Bühler, also warum das nun dorthin geht, warum dieses oder jenes abgeschafft wird, das andere neu gegliedert, diese neue Struktur. Da ist ja jetzt nicht sofort der wahnsinnig große Unterschied zur alten Struktur zu erkennen, wie gesagt, für Laien. Kann man das vielleicht mal anhand eines praktischen Beispiels, Sie können sich ja auch ausdenken, zeigen, wie eine solche neue Struktur besser sein kann als die alte?
Also Divisionen, die haben mehrere Brigaden, in der Regel drei Brigaden und haben zusätzliche Truppen, die sie brauchen, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Die Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, wurden ihr im Rahmen der Zentralisierung genommen. Feldjäger, ABC, Abwehr, Sanitäter wurden weggenommen, Logistik wurde weggenommen, die Verwaltung, die auch eine Division braucht, ist weggenommen worden. Und das alles wird jetzt rückgängig gemacht. Und das ist ein guter Schritt, der sich bis in die Truppenebene auswirken wird, auch noch tiefer als die Divisionsebene, also auch auf der Brigadeebene geschieht das Gleiche und auf der Bataillonsebene ebenfalls mit Abstrichen natürlich jeweils kleinere Elemente, wenn überhaupt.
Inwieweit lässt die Bundeswehr das tatsächlich mit sich machen? Also wenn wir wieder mal oben bleiben. Ne? Also Sie hatten von 6 Inspekteuren gesprochen, die wir jetzt haben. Künftig sollen es nur noch 4 sein. Wie groß ist denn die Bereitschaft, bei den Betreffenden mit an dem Ast zu sägen, auf dem sie derzeit sitzen? Also wenn die Führung verschlankt wird.
Vielleicht zur ersten Frage. Inwieweit lässt die Bundeswehr das mit sich machen? Die Bundeswehr hat seit 1992 viel Erfahrung mit Reformen. In der Regel waren es Reformen, die deshalb durchgeführt worden sind, weil das Geld zu knapp war, folglich man das Personal reduzieren musste. Folglich musste man die Struktur ändern und dann auch einige Standorte auflösen. Und dann hat man hinterher geschaut, wie passt die neue Struktur auf die Standortlage. Und so war das ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Und das schwebt uns immer vor, wenn wir von großer Reform der Bundeswehr reden. Dieses ist ganz anders. Dieses, so verstehe ich es, und es ist auch notwendig so, das ist ein permanenter Prozess, diese Reform der Bundeswehr. Die Struktur und auch die ganzen anderen Planungskategorien müssen permanent im Grunde genommen angepasst werden. Da gibt es keinen Zustand, wo man sagt, so jetzt haben wir erstmal Ruhe für die nächsten Jahrzehnte. Die Bundeswehr wird das leisten, und wenn die Soldaten und Soldatinnen dann sehen, was tatsächlich im April entschieden wird, ich glaube, das wird sehr gut ankommen. Also wenn sie es heute noch nicht wissen, werden sie es wissen, wenn es entschieden ist. Ich glaube, da wird sehr positiv darüber gedacht werden.
Und die zweite Geschichte?
Ach so, ja, Entschuldigung.
Wenn es um die Sterne, die goldenen Sterne auf den Schultern geht.
Ja. Ja gut, deshalb hat es ja auch so lange gedauert, bis der politische Wille da war, dieses heiße Eisen dann auch tatsächlich anzupacken. Da wird schon in der Spitze der Bundeswehr versucht, die eigenen Vorteile darzustellen. Das ist ja alles legitim, das wird ja auch gemacht. Aber es muss irgendwann mal jemand kommen, der sagt, jetzt packe ich das an und jetzt entscheide ich das. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Es war schon mal jemand da, Frau Gramm-Karrenbauer, Wagenbauer, 2021 war das, glaube ich. Aber dieser Vorschlag, der sogar mit dem Generalinspekteur, beide haben unterschrieben, mit ihm ausgearbeitet worden ist, der ist im Wahlkampf 2021 dann wieder eingedampft worden, aufgrund der massiven Kritik an Frau Gramp-Karrenbauer. Wie kann man solche Dinge, die so ähnlich sind wie jetzt, das, was jetzt entschieden werden soll, wie kann man das vor einer Bundestagswahl als Vorschlag bringen? Und dann hat sich auch nichts mehr geändert in den letzten 3 Jahren. Ein Jahr war ohnehin verschenkt zwischendurch. Und gut, der Minister hat sich jetzt auch noch mal ein Jahr Zeit genommen, um das gründlich zu prüfen. Aber jetzt scheint es loszugehen.
In der deutschen Politik, Herr Bühler, ist man sich ja weitgehend einig, dass man die Wehrpflicht nicht wieder aufleben lassen will. Insoweit finde ich es durchaus bemerkenswert, dass in diesem Papier davon die Rede ist, dass man, ich sage es mal mit meinen Worten, die notwendigen Strukturen schaffen muss, um im Falle des Falles die Wehrpflicht schnell aktivieren zu können. Das heißt doch am Ende, all die Argumente gegen die Wehrpflicht, also zum Beispiel, wir haben die ganzen Strukturen, dafür nicht mehr die Kreiswehrersetzämter und sonst was, dass diese Argumente doch eigentlich obsolet sind, weil man im Grunde diese Struktur auf jeden Fall wieder schaffen muss. Oder habe ich das Papier da falsch verstanden?
Nein, ich glaube, die haben es richtig verstanden. Wir haben die Wehrpflicht per Gesetz nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Das ist richtig. Aber im Spannungsfall, so sagt das Papier, im Spannungs- und Verteidigungsfall, muss ich sagen, tritt sie automatisch wieder in Kraft. Das ist vielleicht nicht jedem so bewusst. Wir waren so gründlich aber, dass wir alle Strukturen abgeschafft haben, alle Prozesse abgeschafft haben, die für eine Durchführung einer Wehrpflicht nach dem Spannungs- und Verteidigungsfall notwendig sind. Und genau das soll jetzt geschaffen werden. Aber das ist ein längerfristiger Prozess, so schätze ich das ein. In dem Papier steht, dass jetzt erstmal geprüft werden soll, was alles gemacht werden soll. Und dann wird man das nicht in einem Umfang einführen, dass es für eine Wiederbelebung der Wehrpflicht, der alten Wehrpflicht dienen kann, sondern man wird das punktuell machen und sehr langsam. Also das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, denke ich. Und vor allen Dingen ist es keine Präjudiz für eine Entscheidung zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Hm.
Ja, aber über den Punkt langfristig kann man dann sicher auch nochmal nachdenken. Und was das Punktuelle betrifft, Herr Bühler, also in einem Verteidigungsfall bräuchte man wahrscheinlich auch nicht nur punktuell Soldaten. Also ich habe da noch ein paar Fragen, aber vielleicht können wir die irgendwann später klären. Wenn wir jetzt auf die gesamte Bundeswehr nochmal schauen, diese Strukturreform ist ja also, wie gesagt, nur ein Teilbereich, aber das Gesamte. Was muss denn alles noch passieren, Herr Bühler, damit die Bundeswehr insgesamt tatsächlich wieder, um nochmal das Wort von Pistorius aufzugreifen, kriegstüchtig ist?
Ja, ich hatte es vorhin schon mal angerissen. Das ist die Organisation. Jetzt haben wir uns gerade über Spitzenorganisation unterhalten. Dem muss jetzt auch die Binnenorganisation der Truppenteile folgen. Sie ist schon im vollen Gange, was die 10. Panzerdivision angeht, also beispielsweise eben Heer. Da sind die schwer beschäftigt mit der Einnahme der neuen Organisation, auch mit dem Aufstellen neuer Truppenteile, die es bisher noch nicht gab und die auch aus der Zentralisierung nicht geholt werden können. Dann die materielle Ausrüstung, das hatte ich auch angesprochen, die Modernisierung, die Vollausstattung der Truppe, also weg von dieser Grenze von 70%, die ein Verband nur haben darf, so wie es damals festgelegt worden ist im Jahr 2010. Die Ausbildungsfragen, da ist, glaube ich, die Bundeswehr auf gutem Weg, was die Umstellung der Ausbildungen angeht. Da bin ich ja hier nun auch Zeuge hier an der Führungsakademie, wobei da immer Luft nach oben ist. Die Infrastruktur muss angepackt werden, was die Modernisierung angeht. Aber auch die Infrastruktur muss auch jetzt diesen Organisationsentscheidungen folgen. Ja, und letztlich, das ist die letzte Planungsgröße, das sind die Finanzen. Auch die Finanzen müssen stimmen am Ende. Und vom Personal, habe ich noch gar nicht gesprochen.
Hm. Ja. Dann frage ich mal kurz zum Personal. Reicht denn die geplante Aufwuchsgröße der Bundeswehr aus? Also mit Mann und Material oder Frau und Material? Man schaut immer ein bisschen zurück, wie groß die Bundeswehr im Kalten Krieg war. Und ich weiß nicht, ob das Argument, also wir sind eine Bündnisarmee und brauchen nicht so viel und schon gar nicht alles, ob dieses Argument hier wirklich zählen kann. Ich meine, damals gab es die NATO ja auch schon. Und die Grenzen, die man im Osten gemeinsam verteidigen will, die sind ja viel länger geworden.
Ja, das stimmt, aber wir hatten es ja mit dem Warschauer Pakt zu tun und mit Ausnahme von Russland sind die anderen Länder jetzt alle in der NATO. Alle haben, und das ist der zweite Punkt, das ist gut so, die Truppenstärken deutlich reduziert gegenüber dem Kalten Krieg. Wir haben es jetzt nicht mehr mit Millionen Heeren zu tun oder Millionen Armeen zu tun, die sich da gegenüberstehen. Was die Lage auch ein bisschen unberechenbarer macht natürlich, weil die hatten die langen Grenzen angesprochen. Sie müssen sich frühzeitig festlegen, wo die höchste Bedrohung ist und müssen dort ihre Truppen dann auch stationiert haben oder dorthin verlegt werden. Also ich sehe das nicht, dass wir da eine größere aktive Bundeswehr brauchen als bisher beschlossen. Das sind 203.000 Soldaten, die zunächst bis 2030 gewonnen werden sollten. Hier gibt es Probleme. Jetzt will man das schneller machen. 2027 ist, glaube ich, das Zieldatum. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da wird sicher auch die Dezentralisierung im Personalwesen helfen, der Bundeswehr. Und wenn wir das schaffen, dann müssen wir uns kümmern, nicht sequenziell gedacht, sondern gleichzeitig eigentlich, dass wir die Reservisten auch wieder gewinnen, die wir in der Bundeswehr brauchen, auch in der Größenordnung von 60.000. Und dann, glaube ich, haben wir eine bündnisfähige Armee, groß genug für unser Land und im Zusammenwirken mit den anderen Nationen und unseren Nachbarn ohnehin.
Und zum Schluss, Sie hatten gesagt, die Finanzen müssen natürlich auch stimmen. Man darf ja schon mal Zweifel haben, ob, ich zitiere nochmal Pistorius, ob Kriegstüchtigkeit mit diesem normalen Wehretat von jetzt plus 100 Milliarden Sondervermögen tatsächlich hergestellt werden kann. Braucht man dafür nicht deutlich mehr Geld, Herr Bühler?
Also das wird jetzt erstmal für die nächsten 2-3 Jahre wird das ausreichend sein. Aber man muss jetzt schon Vorkehrungen treffen für die Zeit nach dem 100 Milliarden Sondervermögen. Und das wird 2027 sein. Das heißt, man muss den normalen Wehretat jetzt schon anböschen, wie ich sage, sodass man in der Größenordnung 6 bis 10 Milliarden mehr in den Wehretat geben muss, damit man keinen Sprung hat. Es ist ja undenkbar, dass es so bleibt, wie es jetzt zurzeit diskutiert wird in der Mittelfristplanung oder mit den Gedanken zur Mittelfristplanung, dass man den Wehretat auf 52 Milliarden deckelt. Und dann irgendwie im Jahr 2027 über ein zusätzliches Sondervermögen oder sonst irgendwelche Haushaltsmittel dann versucht, die 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Also es wird nicht funktionieren. Also da braucht man mehr. Wie viel es mehr ist, da will ich gar nicht spekulieren. Da weiß der Minister viel mehr und er spricht davon, dass es durchaus auch auf 2-3% hochgehen muss des Bruttoinlandsprodukts. Und ich fürchte, da hat er recht.
Okay, Herr Bühler, ich gucke an die Uhr und habe noch 2 Seiten Hörerfragen auf dem Zettel, aber wenn ich an die Uhr gucke, kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil Sie, weiß nicht, möglicherweise noch nicht mal zu Abend gegessen haben. Ich würde sagen, diese Hörerfragen, die schieben wir auf die Dienstagfolge der nächsten Woche und sage, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen also ein feines Wochenende. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, die wir wohl am Montagabend wieder aufzeichnen werden, dann Dienstag veröffentlichen. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.